Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient, eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreisab. Eigentlich haben wir gedacht, wir konzentrieren uns in dieser Woche auf die Champions League Auslosung in Wien. Alles wunderbar, locker und gemütlich, und dann auf einmal kam eine große Meldung. Bernhard Bauer, der DHB-Präsident, ist zurückgetreten, und ich spreche mit meinen Gästen natürlich über die Ursachen und die Folgen dessen. Begrüße zunächst mal Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße in die Runde.
Ja, und diese Runde besteht außerdem aus Björn Patzen, der gerade in Wien ist. Hallo Björn.
Hallo Sascha, hallo an alle Hörer.
Was haben wir denn da an Fragen vorbereitet zum Thema Bernhard Bauer? Einige, muss ich ehrlich sagen. Standardfrage zu Beginn, Christian, Quo Vadis DHB? Was ist da los beim Deutschen Handballbund?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es gestern schon mal ein bisschen so nachgeschaut. Zum ersten Mal ist der DHB ohne Präsident. Bis jetzt gab es immer so reibungslose Übergänge bei den Amtszeiten. Jetzt muss mal im Moment dann Marc Schober erstmal die Geschäfte übernehmen. Und ja, dann wird ein außerordentlicher Mitgliederversammlung einberufen werden. Und dann wird man sehen, wer da als Nachfolger in Frage kommt. Aber Heiner Brandt hat ja heute auf Sky schon abgesagt.
Ja, der hat schon abgesagt, aber bevor wir über mögliche Nachfolger sprechen, Björn, an dich auch die Frage, beziehungsweise die Frage, die ich jetzt Christian noch nicht gestellt habe. Wie hast du das mitbekommen? Hast du damit gerechnet und wie sehr überrascht dich das?
Also ich war absolut überrascht. Ich war vergangenes Wochenende noch mit der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft beim Karpatenturnier in Ungarn, in Rumänien, und es war überhaupt kein Thema. Es hat überhaupt keine Andeutungen oder irgendetwas gegeben, dass sowas kommen könnte. Als ich dann die Meldungen las, war ich genauso baff, denke ich, wie alle anderen. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass er zurücktritt. Aber es gab wohl an diesem Wochenende, wie man hört, wissen tue ich es auch nichts, eine Sitzung, wo Bernhard Bauer es dann dem Vorstand erläutert hat, dass er zurücktritt und dort auch seine Gründe dargelegt hat.
War Bernhard Bauer da noch vor Ort bei der Carpathen Trophy?
Nein, bei der Carpathen Trophy war er nicht vor Ort. Er hat ja noch die Pressekonferenz in Aschersleben gegeben, wo auch ein neuer Sponsor vorgestellt wurde, wo quasi auch offiziell Jakob Westergaard und Grit Jurak vorgestellt wurden. Und dort gab es auch keine Andeutung, dass es irgendwas ist. Er hat noch vollen Mutes den deutschen Frauen viel Glück gewünscht. Er hat der Jugendnationalmannschaft in Frankfurt noch viel Glück gewünscht auf ihrem Weg zur dann erfolgreichen EM-Qualifikation in Ungarn. Und zu dem Zeitpunkt, ich war selber nicht in Aschersleben, aber die Kollegen, die da waren, konnte niemand ahnen, dass es zu diesem Schritt kommen konnte. In Rumänien war Jens Fender als Delegationsleiter mit.
Christian, du bist wahrscheinlich ähnlich überrascht gewesen. Du hast mir eben im Vorgespräch schon gesagt, dass es sich ein wenig angedeutet hat in den letzten 2-3 Tagen, aber vorher hast du es wahrscheinlich auch nicht geahnt.
Nein, wir haben Sonntag erstmals die Gerüchte vernommen, dass da im Laufe dieser Woche was passieren soll, dass es Montag dann schon passiert, kam für uns auch sehr, sehr überraschend. Ansonsten, es hat sich ja schon so ein bisschen die letzte Zeit irgendwie mal angedeutet, dass da zwischen Bernhard Bauer und Bob Hanning nicht unbedingt immer eitel Sonnenschein war in der Zusammenarbeit.
Er hat ja jetzt in dieser Pressemitteilung im Prinzip durchblicken lassen, dass es ihm zu sehr um Eitelkeiten geht, um Eigensinn, um Egoismus. Meint er damit explizit Bob Hanning, deiner Meinung nach?
Ich weiß nicht, ob er da explizit Bob Hanning meint oder ob es noch andere Vorstandsmitglieder gibt, auf die das so zutreffen würde. Fakt ist natürlich, Bob Hanning ist ein Macher, und jeder, der Bob Hanning damals in dieses Amt holen wollte, der war auch davon überzeugt, dass Bob Hanning derjenige ist, der da was bewegen soll. Und von daher, ja, hat vielleicht mit Eitelkeit insofern nur zu tun, dass man da auch als Präsident natürlich, dass er sich da vielleicht zu wenig mit einbezogen gesehen hat oder in der Arbeit zu wenig gewürdigt, da schwer zu sagen.
Dann könnte man ihm aber jetzt auch umgekehrt auch Eitelkeit vorwerfen, oder nicht, wenn er dann einfach so hinschmeißt, so nach dem Motto beleidigte Leberwurst.
Das siehst du genau richtig.
Ah ja, wie siehst du das denn, Björn? Wie würdest du dieses Verhältnis zwischen Bernhard Bauer und Bob Hanning beschreiben?
Also ich bin ein bisschen anderer Meinung als Christian. Also ich sag's mal so, es wurde ein gesamtes Präsidium gewählt. Es war ja ein kompletter Neustart des Deutschen Handballbunds. An der Spitze war Bernhard Bauer. Und es war auch klar, Bob Hanning kandidiert. Und Bob Hanning repräsentiert dort, ich sag mal, den Profi und den Leistungssport. Und Bernhard Bauer kam eben aus dem Landesverband. Und man dachte eher, er bringt eben auch diese breitensportliche Sache mit rein. Bernhard Bauer hat dann meiner Meinung nach sehr viel getan, was die internationale Reputation des Deutschen Handballbunds betrifft, was die Struktur im Verband betrifft und was dann im Endeffekt auch zwei Entscheidungen betrifft, wobei Bob Hanning dort natürlich beteiligt war, was die beiden Bundestrainer betrifft. Was ich so als Gefühl habe, ist, dass Bernhard Bauer auf einer Linie mit der großen Linie des Vorstands lag und natürlich auch mit dem neuen Generalsekretär Marc Schober und dass Bob Hanning einige Male vorgebrecht ist, ohne sich mit dem Vorstand abzustimmen. Also es gibt da einige Beispiele, sei es seine Äußerungen in der Sportschau zum Beispiel, in dem Beitrag, was die Wildcard betraf, dass die Deutschen es vorher wussten, sei es die Sache, dass er Stefan Kretschmer als Frauenbundestrainer ins Spiel brachte, sei es sein Interview oder sein Auftritt im Sportstudio während der WM in Katar. Da waren viele Sachen dabei, wo Bernhard Bauer plötzlich gefragt wurde, ja, was ist eigentlich Ihre Meinung dazu? Bob Hanning hat das und das gesagt und er war erstmal ein bisschen, denke ich mal, vor den Kopf gestoßen, weil diese Sachen nicht abgestimmt waren im Vorstand. Ich gebe Christian in dem Punkt recht, wenn man Bob Hanning kannte, wusste man, er ist A, ein Macher und B, ist jemand, der eben dann auch in die erste Reihe drängt. Ich hätte jetzt fast gesagt, keine kleinen Götter neben sich duldet. Aber es war klar, dass es möglicherweise da einige Spannungspunkte zwischen Bauer und Hanning gibt. Dass es jetzt so eskaliert ist und was ich nicht verstehen kann, ist, wenn es jetzt wirklich der Tropfen oder der das Fass zum Überlaufen brachte, wirklich die Sache wegen der Olympiabewerbung war, dass Bernhard Bauer eben als Teil des DOSB oder der Präsidenten innerhalb des DOSB für Hamburg war und Bob Hanning natürlich für Berlin sagte und dass die beiden sich deswegen in die Wolle bekommen haben, dann muss man sagen, dann war das Verhältnis doch arg angespannt. Also vielleicht waren beiden nicht bewusst, wie sehr ihre Charaktere da auseinanderliegen. Beleidigt Leberwurst würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es eine Kurzschlusshandlung war. Das wird nur Bernhard Bauer selber sagen können. Aber was ich meine persönliche Meinung ist und was man heute auch bei der Champions League-Auslosung hier in Wien gehört hat, es gibt sehr, sehr viele Leute, die diesen Schritt bedauern, weil Bernhard Bauer den deutschen Handball eben schon international gerade, aber auch national vorangebracht hat.
Dem würde ich zustimmen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr offener und sympathischer Mensch, den ich auch in Katar und auch davor bei dem Turnier der Frauen in Ungarn und Kroatien kennenlernen durfte. Und ich fand, der ist immer sehr, sehr offen und ehrlich aufgetreten den Journalisten gegenüber. Aber man weiß natürlich nie, was hinter verschlossenen Türen so abläuft. Das ist ein ganz anderes Thema. Christian, welches Fazit würdest du denn von der Ära Bernhard Bauer ziehen? Ähnlich wie Björn, dass du sagst, er hat auf jeden Fall was geleistet für den Deutschen Handballbund?
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn wir über das Team sprechen, zu sagen, wer hat jetzt welchen Einfluss letztendlich genommen. Fakt ist, dass Bernhard Bauer mit Sicherheit mit seiner diplomatischen Art bekannt aus dem politischen Alltagsgeschäft vielleicht international da Wogen geglättet hat, die vorher irgendwie ein bisschen kaputt gegangen sind. Und dass wir natürlich jetzt 2019 WM zusammen mit den Dänen dann hinterher ausrichten, das geht mit Sicherheit auf das Konto dieses Teams. Und ja, da muss man dann einfach mal sagen, natürlich hat er was geleistet, aber insgesamt ist es natürlich, sind anderthalb Jahre natürlich zu wenig für eine Amtszeit, um ein richtiges Fazit über so eine Amtszeit zu ziehen.
Du hast es im Vorgespräch ja auch was angedeutet, von wegen Stuttgart 21. Kannst du das nochmal erläutern?
Ja, es gab wohl im letzten Jahr Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft, die Bernhard Bauer auch getroffen haben. Es geht da um seine Zeit, wo er früher im Umweltministerium von Baden-Württemberg gearbeitet hat. Und die Untersuchungen sind aber jetzt wohl nach meinen Informationen letzte Woche eingestellt worden. Also von daher sollten die nichts mit der jetzigen Entscheidung eigentlich zu tun haben.
Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt, also im Prinzip kein Zusammenhang mit dieser Geschichte und seinem Rücktritt, höchstwahrscheinlich, da gehen wir jetzt mal von aus. Hast du denn ein paar Nachfolgerkandidaten für mich, bevor wir dann Björn dazu befragen?
Ja, also Heiner Brandt hat ja abgesagt, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ein Duo mit Heiner Brandt und Bob Hanning nochmal funktioniert. Dazu hat das in der letzten Zeit zu sehr gerauscht. Es wird diskutiert, ob jetzt einer derjenigen Personen, die schon im DAB-Vorstand sind, entsprechend aufrücken soll. Da fallen natürlich neben Bob Hanning dann als zweiter großer Name dann Uwe Schwenker ein. Und ja, dann werden wir mal sehen, was da passieren wird.
Björn, hast du ein paar mehr Namen, vielleicht konkrete Namen für mich, die vielleicht auch nicht aus dem Umfeld des DHB direkt kommen? Vielleicht mal ein ehemaliger Spieler, der sagt, okay, ich packe das jetzt mal mit an. Und gleichzeitig dazu die Frage, müssen wir uns vielleicht dauerhaft mal von diesem Ehrenamt verabschieden?
Ja, wenn man das gerade dieses Ehrenamt anspricht, man kann ja den Vergleich ziehen zwischen EAF und IAF. Bei der EAF ist immer noch ein ehrenamtlicher Präsident mit Joe Priot. Bei der IAF ist es ein bezahlter Präsident, der eben auch dann seinen 8-Stunden-Tag in seinem Büro in Basel hat. Ich sag's mal so, also viel mehr Namen kann ich jetzt auch nicht bieten. Also Heiner Brandt war für mich auch keine Option gewesen, muss ich sagen. Das hat Christian schon gesagt, also in der Kombination mit Bob Hanning wäre das gar nicht. Ich glaube nicht, dass nach dem jetzt offenkundig gewordenen Streit zwischen Hanning und Bauer, Hanning gerade bei den Landesverbänden, die ja auch mitstimmen dann beim außerordentlichen Bundestag, eine tragbare Lösung wäre. Schwenker ist natürlich dann ein Kandidat. Er ist, wenn man sich den Vorstand des DAB anschaut, das bekannteste Gesicht. Ja, aber ein ganz externer aus extern des Handballs, sage ich, den kann man auch den Landesverbänden, die dann auch mit dabei. Man muss ja auch die breite Basis mal sehen. Man sollte jetzt nicht nur die 18 Bundesligisten sehen, die zweite Liga und die Nationalmannschaft, sondern die Basis wird schon genau drauf schauen. Und deswegen war Bauer eigentlich ein Kandidat, der ja von den Landesverbänden kam und dann eben auch in Kombination mit Hanning auch als Präsident gewählt wurde, wo man beide Seiten mit abdeckte. Nur unter den, ich sag's mal, sollte sich nicht despektierlich an den Landesfürsten, sehe ich jetzt auch keinen, der sich da aufdrängt. Also möglicherweise wäre Uwe Schwenker ein Kandidat, aber dann muss natürlich auch die HBL dann wieder einen neuen Präsidenten suchen.
Gut, das wäre dem DRB wahrscheinlich relativ egal, würde ich mal sagen. Denn,
der HBL aber vielleicht nicht.
Ja, das ist zu vermuten. Ich musste aber noch eine Anschlussfrage stellen, Björn, denn ich habe in Doha ja auch ein längeres Interview geführt mit Bob Hanning und ein wenig die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Kommunikation nach außen des DHB kritisiert. Wir hatten da in letzter Zeit immer die ein oder andere Meldung, wo wir gedacht haben, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Jetzt gab es letzte Woche diese Aktion mit Franziska Heinz, die in der Beachhandball-Nationalmannschaft die Frauen übernehmen sollte und dann abgesagt hat, weil sie nie zugesagt hatte. Wie siehst du denn sowas dann jetzt auch im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Bernhard Bauer? Es läuft einfach nicht rund im DHB. Bob Hanning hat damals zu mir gesagt, das sind aber viele negative Fragen, das gefällt ihm nicht, aber im Moment können wir keine positiven Stellen.
Ja, also das mit Franziska Heinz war schon eine etwas abstruse Geschichte. Ich kenne da die Hintergründe nicht. Ich hatte den Namen gelesen und dachte dann, das sei klar. Und sie sagt dann, nein, ich bin gar nicht gefragt worden. Da muss man natürlich sehen, Beachhandball befindet sich gerade im Aufbau, wie Wiederaufbau beim DHB, was sehr gut ist, dass die Deutschen jetzt zum Beispiel auch die Mannschaften bei der EM melden. Aber ich glaube, dass es dort keinen Zusammenhang zwischen dieser Personalie und auch dem Rücktritt von Bernhard Bauer gibt. Es ist natürlich so, wenn sowas verkündet wird, dann sollte das auch hieb- und stichfest sein, wenn etwas verkündet wird. Und dann sollte es natürlich auch mit der betreffenden Person abgestimmt sein. Das ist natürlich in der Außendarstellung jetzt genauso wie mit dem Rücktritt von Bernhard Bauer ein absoluter Negativpunkt für den DHB. Und da muss er auch sehen, ich sag mal, wie solche Meldungen dann auch an die Öffentlichkeit kommen können. Dass Bernhard Bauer jetzt in seiner Stellungnahme, warum er zurücktritt, keinen expliziten Namen nennt, versteht sich auch von selbst. Aber ja, also diese Personalie Franzi Heinz ist schon etwas seltsam, aber ich sehe es momentan jetzt nicht so in dem Gesamtkontext der jetzigen Führungskrise im Deutschen Handballbund.
Gut, das war auch mehr so darauf gezielt, dass natürlich da kommunikationstechnisch in den letzten Monaten vielleicht das eine oder andere schiefgelaufen ist. Ja, was sollen wir dazu noch sagen, Christian? In den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich bei euch die eine oder andere Meldung dazu geben.
Ja, wir sind natürlich fast rund um die Uhr beschäftigt und werden natürlich immer, wenn es neue Neuigkeiten gibt, wird man die bei uns zeitnah immer verfolgen können. Ich denke auch, dass da in den kommenden Tagen genügend Namen irgendwie auftauchen, wer jetzt absagt, wer zur Verfügung steht. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Rainer Witte nicht noch zur Verfügung stehen würde, zum Beispiel als ehemaliger DHB-Vizepräsident Recht und auch in der HBL gut vernetzt. Also von daher alles möglich. Wir dürfen gespannt sein, was sich da die nächsten Tage ergibt. Aber ja, der DHB macht es auf jeden Fall nicht langweilig.
Genau, spannend und interessant ist es beim DHB nach wie vor auf jeden Fall. Bei uns gibt es jetzt aber erstmal eine kurze Pause und wenn wir dann gleich wieder zurück sind, geht es vor allem um die Champions League Auslosung. Interessante Gesprächsthemen gibt es ja immer in der Pause bei Kreisab. Nach wie vor bei mir sind Christian Stein von Handball World und Björn Parzen, der sich in Wien befindet, wo heute die Auslosung zum Viertelfinale der EHF Champions League stattgefunden hat, übrigens auch zum EHF-Pokal. Dazu kommen wir auch noch. Aber ja, diese Themen, die wollen wir natürlich aufbewahren und nicht zu Ende diskutieren, denn es gibt unterschiedliche Meinungen, was interessante Paarungen angeht, im Viertelfinale eben der Königsklasse. Und ja, Björn, was soll man sagen? Der THW Kiel spielt gegen den Bezwinger der Rhein-Neckar-Löwen, gegen Pick Szeged aus Ungarn. Ist das das klarste Duell in diesem Viertelfinale, auch wenn die Ungarn natürlich gegen die Löwen eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen haben?
Also ich sag mal, für mich ist das zweitklarste Duell, das klarste Duell für mich wird sein Barcelona-Zagreb. Zagreb wird zu Hause auf seine Heimstärke pochen. Sie haben zu Hause gegen Kiel und PSG gewonnen, aber Barcelona wird das eine ganz deutliche Sache machen. Und ungefähr auf einem Level befindet sich dann auch das Spiel zwischen THW Kiel und Pick Szeged. Ich hatte eben die Gelegenheit, mit Sabine Holdorf-Schust von der THW-Geschäftsstelle zu sprechen. Sie hatte gesagt, wir wollten nicht gegen Paris, gegen die haben wir schon gespielt. Wir wollten nicht nach Skopje, in Skopje waren wir schon. Also blieben zwei andere übrig. Und als ich gesagt habe, ja, Kiel wird wohl in diesem Spiel mal endlich die Favoritenrolle annehmen müssen, da sagt sie, ja, in dem Spiel oder generell wird Kiel diese Favoritenrolle auch annehmen. Also in dem Fall sehe ich den THW als ganz klaren Sieger aus diesem Viertelfinale und auf dem Weg zu seinem insgesamt 11. Champions League Halbfinale und seiner 5. Teilnahme beim Final Four in Köln.
Ich habe diese Aussage von Frau Holdorf-Schust ja auch gehört und ich habe mich gefragt, in welcher Saison sie war, aber weil nach meinem Dafürhalten war der THW in Zagreb und nicht in Skopje diese Saison, das waren die Rhein-Neckar-Löwen. Aber vielleicht macht man ja schon Spielgemeinschaft mit den Löwen.
Nein, ganz kurz. Kiel war auch in Skopje, aber sie haben nicht gegen WADA gespielt, sondern gegen Metalurg. Das hat sie auch explizit gesagt. Wir waren schon in Skopje bei Metalurg und sie wollen, natürlich hat WADA jetzt auch eine andere Halle. Sie sagte, wir hatten schon eine Reise nach Skopje. Sie haben eben gegen die andere Mannschaft gespielt, gegen Metalurg, die deutlich schwächere natürlich.
Aber in Zagreb waren sie diese Saison auch schon, also von daher hinkt natürlich dann die Argumentation, dass man deswegen ins Zagreb wollte, aber gut.
So oder so aber muss man sagen.
Es hat sich aber niemand über das Los Szeged beschwert.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, sie haben das Los bekommen, was sie sich am meisten gewünscht haben, aber das ist natürlich jetzt hier reine Spekulation. Wobei, Björn, der Kollege aus Szeged, schien mir sehr, sehr erfreut über dieses Los zu sein, nach dem Motto, ja, vielleicht haben wir dann doch eine kleine Außenseiterchance, aber seien wir ehrlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nochmal überraschen werden. Das ist ausgeschlossen, mehr oder weniger.
Ja, ich glaube, Alfred Gislason braucht auch nur nicht mal groß die Videos zu zeigen, sondern die Ergebnisse der Rhein-Neckar-Löwen zu Hause verloren, in Szeged verloren. Und das sollte für diese Mannschaft, die diese Alternativen auf der Bank hat und jetzt hintereinander 11 Spiele in der Champions League gewonnen hat, die Motivation genug sein oder auch die Warnung genug sein, dass man Szeged nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern im Endeffekt dort sehr konzentriert angeht und das Ganze dann auch schaukelt, genauso wie sie es letztes Jahr gegen Metalurg geschaukelt haben. Also ich habe keinerlei Zweifel daran, dass Kiel nicht in Köln aufläuft.
Ja, Christian, jetzt hat Björn gesagt, Barcelona gegen Zagreb sieht er auch sehr, sehr deutlich. Allerdings, Zagreb hat in dieser Saison jedes Heimspiel in der Champions League gewonnen und diese Mannschaft macht richtig viel Spaß. Hat auch, glaube ich, aus meiner Sicht im Achtelfinale überrascht. Ich hätte da auf Kolding gesetzt. Wie sieht das bei dir aus? Würdest du dich da Björn anschließen und sagen, da kommt Barcelona auf jeden Fall locker weiter, also dass sie weiterkommen? Da würde ich auf jeden Fall mitgehen, aber so klar und deutlich, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Naja, also sie haben eine sehr, sehr gute Taktik jetzt. Seit dem Trainerwechsel auf Veselin Bujovic haben sie sich stark entwickelt in dieser Saison. Und von daher ist das eine Mannschaft, die viel Spaß macht. Aber Barcelona ist dann, glaube ich, doch eine Nummer zu groß. Sie haben natürlich die THW Kiel geschlagen. Allerdings auch zu einem Zeitpunkt, wo der THW doch noch nicht so eingespielt und gefestigt war, wie jetzt im aktuellen Zeitraum. Also von daher glaube ich einfach nicht, dass Zagreb da große Gefahr für Barcelona sein kann. Ich gebe dir recht, ich hätte auch von Kolding durchaus mehr erwartet, aber das war so ein Duell noch einigermaßen auf Augenhöhe. Und das haben sie gut gemacht und sind verdient in der Runde der letzten 8.
Hast du jetzt eigentlich gehört, ob der gute Kollege Olafur Stefansson dann noch weiterspielt oder ob es bei diesem 2-Spiele-Comeback geblieben ist?
Da habe ich mich jetzt auch bedingt durch den eifrigen Tag von gestern noch nicht ganz näher mit befasst. Er hat natürlich jetzt erstmal eine Spielberechtigung für die Champions League-Saison und von daher wird er da im Bedarfsfall immer spielen können. Und also das wird man mit Sicherheit natürlich auch vom Gesundheitszustand eines Kim Andersson oder so abhängig machen, ob man da ihn nochmal im Meisterschaftskampf braucht.
Ich würde schätzen, vielleicht zum Ende hin, ne? Da könnte es nochmal ein bisschen interessanter werden, wenn die schwereren Gegner dann auf Kopenhagen warten, weil da haben wir auch ein Playoff-System in Dänemark, sehe ich richtig, ne?
Ja, es gibt so eine Gruppenphase in der Meisterschaftsendrunde. Da startet jetzt Kolding Kopenhagen erstmal mit 2 Bonuspunkten. Das heißt, sie brauchen dann im Endeffekt einen Sieg weniger als die Konkurrenten und sie müssen nur ins Halbfinale erstmal kommen. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, sie sind sogar mit Holstebro in einer Gruppe. Da würde sich jetzt die Überleitung direkt zum ERF-Pokal fast anbieten.
Ja, aber leider nur fast, denn wir haben noch 2 Begegnungen und ich glaube, die beiden interessantesten, die noch übrig sind im Viertelfinale der Champions League, nämlich Vardar Skopje gegen Kielce aus Polen und Paris Saint-Germain gegen West Brem. 2 absolute Knaller oder siehst du da irgendeinen großen Favoriten in diesen beiden Begegnungen?
Also Vardar gegen Kielce erscheint mir ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell. Natürlich mit der interessanten Hintergrundstory, dass es ein Familienduell der beiden Dushebaev sein wird. Papa Talan trifft auf Sohn Alex. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz besondere Note. Ich sehe Kielce da vielleicht favorisiert, weil sie dann doch das Rückspiel zu Hause haben. Aber auch ganz, ganz enge Kiste.
Und Paris gegen West Brem, auch eine enge Kiste oder sind die Ungarn dann im Endeffekt dann doch zu gut?
Irgendwie scheint es bei PSG diese Saison wieder mal nicht ganz zu passen. Von daher Hut ab natürlich, was sie bis jetzt erreicht haben, aber für mich ist West Brem doch etwas deutlicher Favorit.
Tja Björn, jetzt fehlen noch deine Einschätzungen zu den beiden anderen Partien, Vardar gegen Kielce und Paris gegen West Brem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich sehr freuen, nichts gegen PSG, wenn wir die Fans von West Brem wieder in Köln sehen würden. Die veranstalten immer ein grandioses Spektakel. Siehst du die auch in Köln dann? Und wie sieht's aus bei der Begegnung zwischen Vardar und Kielce? Also wenn man überlegt, Vardar hat das dann im Rückspiel gegen Plotz noch gedreht, aber natürlich in eigener Halle. Und das hat Christian ja gerade schon angesprochen, das Rückspiel ist dann in Polen.
Also ich gebe Christian einen Punkt recht, das ist West Brem Paris. Ich war letztes Jahr, das war ja dieselbe Konstellation im letzten Jahr, West Brem gegen Paris. Ich habe das Spiel in Paris gesehen und da war PSG komplett ohne Chance. Ich habe heute mit Bruno Martini geredet, er sagt, wir hoffen natürlich auf eine Revanche dieses Jahr und wollen zeigen, dass wir uns auch verbessert haben. Ich sage mal, wo sich PSG verbessert hat, ist im Tor mit Thierry Omeyer. Aber ich glaube, West Brem ist mittlerweile so stabil. Sie sind auch der Rundensieger in der Seha-Liga geworden. Sie sind ganz vorne, haben nur eine Niederlage kassiert. Also ich glaube, West Brem wird diese beiden Spiele, vielleicht sogar, ich denke sogar, dass sie beide Spiele gewinnen werden. Also West Brem und seine tollen Fans werden wir hoffentlich dann in Köln sehen. Auch nichts gegen die Fans von PSG. Aber in der Einschätzung von Christian, was die Partie Kielce gegen Vardar betrifft, bin ich ganz anders. Also ich bin ja immer so ein kleiner Fan auch von dem Handball in Skopje gewesen, sei es jetzt Metalurg oder Männlein oder Weiblein bei Vardar. Und wenn man den Manager von Vardar heute gesehen hat, er hat gesagt, das war das Glückslos, das wollten wir haben. Kielce ist unsere Kragenweite. Wir können zu Hause so vorlegen, dass wir in Kielce bestehen können. Und man muss es natürlich auch ehrlich sagen, Kielce war natürlich die einzige Mannschaft in der Gruppenphase, die alle 10 Spiele gewonnen hatte. Aber Kielce hat natürlich eine ganz einfache Gruppe gehabt. Also da muss man auch sehen, wenn in dieser Gruppe jetzt Flensburg oder Löwen gespielt hätten, die wären definitiv Zweiter, wenn nicht sogar vielleicht sogar Erster geworden. Ich ziehe den Hut vor Talan Dushebaev, was er da macht, aber ich sehe Kielce nicht als Favorit, auch wenn sie das Rückspiel zu Hause haben. Und wenn man das Achtelfinale ein bisschen verfolgt hat und wenn Alex gegen seinen Papa so heiß ist, gegen Talan Dushebaev wie im Achtelfinale, wie er heiß war, gegen Plotzk, wo er insgesamt 19 Tore erzielt hat, dann hat Vardar sicherlich eine Chance. Und wenn wir ja von emotionalen und atmosphärischen Fans reden, ich denke, bei diesem Spiel ist es aus dieser Warte betrachtet völlig egal. Kielce hat sensationelle Fans, Vardar wird sensationelle Fans mitbringen. Also gehen wir mal davon aus, dass West Brem da hinkommt und dann der Sieger aus diesem Spiel. Wir werden eine ganz tolle Atmosphäre in Köln haben. Mein Punkt ist eben, ich tendiere eher zu Vardar.
Na gut, also so oder so, wie du gerade ja schon angeführt hast, entweder die Fans aus Mazedonien, die ordentlich Stimmung machen, oder die Fans aus Kielce, aus Polen, die ordentlich Stimmung machen. Dazu würden wir uns noch sehr über die Supporter von West Brem freuen. Also ich fand es letztes Jahr wirklich sensationell. Die Tipps sind also durch, da brauche ich jetzt nicht mehr nachfragen. Kiel, Barcelona und West Brem sehen die beiden Experten auf jeden Fall in Köln. Der eine Vardar, der andere Kielce. Das soll es gewesen sein mit unserer Vorschau auf das Viertelfinale der Champions League. Björn hat noch ein paar Minuten Zeit. Der Kollege Stein, der ist schon unterwegs zur nächsten Veranstaltung, zu der es ihn zieht. Und deswegen machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich zurück. Unter anderem mit dem ERF-Pokal der Männer und mit der Karpaten-Trophy der Frauen.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreis ab.
Den Kollegen Christian Stein von Handball World haben wir verabschiedet, aber nach wie vor bei mir ist Björn Parzen, freier Journalist und heute unter anderem unterwegs gewesen bei der Auslosung zum Champions League Viertelfinale, aber auch zum Viertelfinale des ERF-Pokals, wo ja noch zwei deutsche Mannschaften mit dabei sind, mit der MT Melsungen und dem HSV. Wie groß siehst du die Chancen, dass beides auch nach Berlin zum Final Four schaffen?
Also ich denke, wenn man die Konstellation sieht, Füchse sind schon dabei, also Hamburg wird definitiv keinerlei Probleme haben. Also gegen Eskilstuna Gulf, Melsungen hat es bewiesen, die sind schlagbar. Sie haben zwar ihr einziges Spiel gegen die verloren, aber immerhin so knapp, dass sie noch Gruppensieger wurden. Also ich sage mal, Hamburg gegen Eskilstuna Gulf ist eine klare Bank. In Schweden freut man sich riesig, dass man so weit ist. Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, dass man da im Viertelfinale ist. Und auf Hamburger Seite hat man natürlich diesen großen Traum, als eine von ganz wenigen Mannschaften das komplette Triple im Europapokal zu schaffen. Sie wurden ja 2007 Europapokalsieger, der Pokalsieger, 2013 Champions League-Sieger. Und jetzt haben sie eben die Chance, dann den einzig noch fehlenden Pokal, den ERF-Pokal, zu gewinnen. Bei Melsungen sage ich ganz einfach, die haben in der Qualifikation zwei richtig gute Mannschaften mit Toulouse und Brechow ausgeschaltet, sind absolut souverän in ihrer allerersten Europapokalsaison durch die Gruppenphase gegangen und haben jetzt eben mit Xi'an einen Gegner, der zwar gegen Berlin gewonnen hat und sicherlich überrascht hat, aber ich denke, Melsungen ist da auf Augenhöhe. Und beide Vereine, das ist interessant, haben nichts zu verlieren. Also es war von beiden das Ziel, ins Viertelfinale zu kommen. Es träumen beide von Berlin. Und ich sag mal, sie haben beide eine Chance. Und dann hätten wir natürlich im Gegensatz zu Köln, wo wir gerade eben geredet haben, wo höchstwahrscheinlich oder im Höchstfall eine deutsche Mannschaft ist, hätten wir ein ERF-Pokalfinalturnier mit drei deutschen Mannschaften. Und das wäre natürlich eine sensationelle Sache für die Handball-Bundesliga. Und ich denke, beide haben wirklich die Chance.
Velenje gegen Holstebro, hast du da auch einen Tipp?
Das ist tricky, sage ich mal. Weil Velenje hat zwar beide Spiele gegen Hamburg verloren, aber ich glaube, die haben eben eine gewisse internationale Erfahrung, auch wenn sie die Mannschaft jetzt aus finanziellen Gründen verjüngen mussten. Holstebro war vor 2 Jahren die große Überraschung im Viertelfinale. Da gab es das dänische Viertelfinale zwischen Holstebro und Kif Kolding, wo jeder gesagt hat, Holstebro absolut chancenlos. Sie verlieren in Kolding, zwar nur knapp, und gewinnen dann zu Hause mit einem Tor, 8 Sekunden vor Schluss, meine ich, das genau dazu führte, dass sie aufgrund der auswärts mehr erzielten Treffer dann im Finalturnier waren. Und man muss ja sagen, Holstebro ist die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Gruppenphase gewesen, hat sich gegen St. Petersburg durchgesetzt, gegen Granollers durchgesetzt, gegen Constanta durchgesetzt, in der, denke ich mal, schwersten Gruppe. Also das wird wirklich eine Sache auf Augenhöhe, wobei ich sage, so ein kleines bisschen sehe ich Holstebro vielleicht im Vorteil, weil sie eben auch das Rückspiel zu Hause haben.
Das bleibt dann mal abzuwarten. Auf jeden Fall würde ich dich gerne noch dazu befragen, was hältst du generell von einem Finalturnier im EHF-Pokal? Ist das auf Dauer tragbar? Ist das sinnvoll? Weil ich den Eindruck habe, es fehlen ja sowieso ein bisschen die Bewerber. Und wenn es niemand aus Frankreich oder Deutschland ausrichtet oder vielleicht dann noch ein Team aus Dänemark, dann sieht das sehr, sehr schwierig aus, was das angeht.
Also ich sag's mal so, man muss die Gesamtkonstellation der letzten Jahre einfach mal sehen. Frischhoff Göppingen hatte damals eine sehr gute Rechnung aufgemacht. Sie waren ja ERF-Pokalsieger, der letzte im alten Format im Jahr 2012. Und sie haben eben damals die Halbfinals und Finalspiele zu Hause gehabt und haben dadurch mehr Einnahmen generiert von ungefähr 200.000 Euro zum Beispiel. Sie wurden dann im Jahr 2013, haben sich fürs Finalturnier qualifiziert, wurden Vierter, kriegen eine Prämie von 10.000 Euro, mit denen sie gerade mal die Reisekosten nach Nord decken konnten und haben im Endeffekt nichts dabei verdient. Da muss man das gesamte System, wenn die Garantieprämien eben recht niedrig sind im Vergleich, zum Beispiel sind sie niedriger als bei der Frauen-Champions League zum Beispiel, da muss man sich überlegen, lohnt es sich für die Vereine? Die EHF will natürlich ein schönes Turnier dann haben, analog, ich sag mal, das kleine Champions League-Finalturnier. Aber du hast recht, was die Bewerber betrifft. Es gab meiner Information nach genau 2 Bewerber und die trafen beide unglücklicherweise in der 3. Qualifikationsrunde aufeinander, nämlich Berlin und Nantes. Das waren dann auch die beiden Bewerber, die bisher die Turniere ausgerichtet hatten. Im letzten Jahr waren noch Städte dabei wie London, Athen, Luxemburg oder Minsk. Die waren dieses Jahr jetzt wohl nicht mehr dabei und ich weiß es nicht, das konnte einem von der ERF auch niemand so genau sagen, ob es unbedingt der Wunsch war, der ERF nochmal das Finalturnier nach Berlin zu geben, wohl wissend, dass dann in Deutschland innerhalb von 4 Wochen 3 Final-Four-Turniere stattfinden. Aber wenn es eben keinen anderen Bewerber gibt, dann muss man das da anbieten. Aber ich denke, das wird im Professional Handball Board, wo genau solche Fragen diskutiert werden, sicherlich auch mal besprochen werden, ob es wirklich Sinn macht, ob es das Experiment lohnte. Wobei, man muss natürlich auch sagen, die ERF diskutiert gerade darum, genau denselben Spielmodus, also die Zusammenlegung des Pokalsiegerwettbewerbs und des ERF-Pokals auch für die Frauen durchzuziehen. Also da muss man mal sehen, ob sich da Bewerber finden. Oder man überlegt, einen Finalgastgeber an einem neutralen Ort, ich sage mal zum Beispiel Wien, vor den Toren der ERF zu machen, um dann eben auch mal eine ganz neue Zuschauerklientel zu erreichen. Aber ich sag mal, im Endeffekt scheint die ERF Glück zu haben, oder sagen wir die Füchse als Organisator, weil die tragen ja auch das finanzielle Risiko. Kommen 3 deutsche Mannschaften nach Berlin, ist die Halle voll und die Füchse können das Turnier auf jeden Fall mit einem Plus beenden.
Das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte in den nächsten Jahren, ob es dabei bleibt, weiterhin ein Final Four im EHF-Pokal. Wir wollen vom Männerhandball dann zum Frauenhandball kommen. Die Karpaten-Trophy stand auf dem Programm, ein bisschen witziger Name, ja, das könnte man so abfällig sagen, das ist ja ein Turnier irgendwo, weiß ich nicht, in der Pampa, ja, wie Heribert Fassbender sagen würde, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Turnier, eine Standortbestimmung in einer Phase, in der wir uns der WM-Qualifikation nähern. Es gibt einen neuen Bundestrainer, Jakob Westergaard, heißt, er hat Heine Jensen, seinen Landsmann, abgelöst. Und es gab direkt sehr interessante Personalentscheidungen, denn er hat nach sehr vielen Jahren Pause Nina Wörz zurück in den Kader berufen. Zunächst mal, wie stehst du persönlich zu dieser Personalie? Denn sie ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste und die größte Perspektive bietet sie auch nicht. Und wie waren die Leistungen? Denn du bist vor Ort gewesen.
Ja, also als allererstes möchte ich deinen ersten Satz aufgreifen mit irgendwo in den Karpaten. Also wenn man die Halle in Klutsch gesehen hat, neben einem supermodernen neuen Fußballstadion, eine supermoderne neue Handballhalle für 7.000 Leute. Die Halle war bei den rumänischen Spielen immer ausverkauft, 7.000, 7.500 Leute, eine Riesenatmosphäre, eine super tolle Halle. Also ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in Klutsch vorher. Das hätte ich dort unbedingt nicht erwartet, mitten in den Karpaten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Nina Wörz hat A, mich hat die Nominierung überreicht und B, mich hat auch ihre Leistung überreicht. Denn Nina Wörz hat sofort sehr schnell in die Mannschaft reingefunden. Sie sagte selber nach dem Turnier, es wäre ja gewesen, als ob ich nicht weg war. Sie hat Verantwortung übernommen und sie hat im Endeffekt eine Rolle der Spielmacherin interpretiert, die etwas überraschend war, weil sie kam ja ursprünglich mal vom Rückraum links und sie war jetzt auch, ich habe Jakob Westergaard extra gefragt, nein, sie ist Spielmacherin. Sie war aber eher die Shooterin. Also man hatte dann im Rückraum teilweise 3 Shooterinnen stehen. Ich sag mal auch halb rechts mit der besseren von den Halbrechten, Anne Hubinger aus Leipzig, weil Susan Müller hat ein ganz schwaches Turnier gespielt und war dann auch noch verletzt nachher. Und auf der linken Seite mit Jenja Minevskaya und in der Mitte Nina Wörz. Also die haben aus allen Zylindern geschossen so ungefähr. Und das war eine sehr erfolgreiche Phase. Und im zweiten Spiel kam es dann so, dass sich nacheinander alle möglichen Spielerinnen verletzten. Erst war es Nadja Nadgornaja, da spielte Nina Wörz Rückraum links teilweise. Dann fiel bereits nach 20 Minuten Anne Müller aus. Und ab dem Zeitpunkt war Nina Wörz Kreisläuferin und macht 4 Tore aus 5 Versuchen. Also die konnte man überall hinstellen, außer ins Tor, sagte Jakob Westergaard nachher. Also man kann jetzt streiten darüber, ob sie die Perspektive des Deutschen Handballbunds ist. Aber im Turnier in Rumänien hat sie der Mannschaft sehr weitergeholfen. Und wenn sie eine ähnliche Leistung bietet in den Spielen gegen Russland im Juni in der WM-Qualifikation, kann es ein entscheidender Knackpunkt sein. Wie lange Nina Wörz dann in der Nationalmannschaft bleibt, sie ist ja auch schon 35 Jahre alt, ist dann die Frage. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, was Jakob Westergaard immer betont hat, in jedem Satz, den er in Rumänien gesagt hat, alles, was 2017, 2016 ist, ist mir völlig egal. Für mich gibt es momentan nur Russland.
Wie gut schätzt du denn die Chancen ein, dass das gegen Russland klappt? Denn diese Mannschaft ist ja auch nicht zu unterschätzen, auch wenn sie in den letzten Jahren vielleicht nicht die Erfolge hatte, die sie in den 2000ern und in den 90er Jahren noch aufweisen konnte. Und eine Spielerin, auf die ich auch noch gerne eingehen würde, hast du mir eben auch in der Pause kurz gesagt, Anja Altaus, die hat auf dich wie befreit gewirkt.
Ja, was heißt wie befreit? Ich habe mit Anja sehr lange darüber geredet. Sie hat jetzt nicht die beste EM gespielt in Kroatien, das weiß sie auch selber. Sie hat mir aber gesagt, sportlich und auch von dem Leben her ist sie jetzt in Skopje angekommen. Sie hat den schönen Satz gesagt, ich bin jetzt wieder Anja. Und man hat richtig gemerkt, im Angriff, sie hat alles gegeben, sie hat die Abwehr hinten zusammengehalten und im Angriff macht sie, ich glaube, zusammen 8-9 Tore, holt noch 2-3-7 Meter raus und war wirklich hoch motiviert. Man könnte jetzt sagen, okay, sie war hochmotiviert, weil es einen neuen Trainer gab, unter dem sie ja schon gespielt hatte in Viborg. Man könnte es negativ betrachtet sagen, sie war befreit von der Last, dass sie vorher mit dem Bundestrainer vielleicht nicht klarkam. Ich kann nicht in die Köpfe von Heine Jensen und Anja Althaus reingucken und will das auch gar nicht. Aber im Endeffekt, Anja Althaus hat ein sehr gutes Turnier gespielt und hat auch bewiesen, dass sie meiner Meinung nach immer noch die Nummer 1 am Kreis ist. Wobei, von hinten kommt Luisa Schulze mit großen Schritten nach.
Dann sind wir sehr gespannt, ob das reicht dann gegen Russland. Was würdest du sagen? Zum aktuellen Zeitpunkt schaffen wir das?
Ja gut, vielleicht die Frage zur russischen Mannschaft. Dort gibt es ja eine sehr interessante Entwicklung. Es hatte eigentlich jeder damit gerechnet, dass Jewgeni Trefilov nach dem Verpassen der EM-Hauptrunde und dem schlechtesten Resultat überhaupt bei einer EM geschasst wird. Aber der Rat des russischen Handballs hat ihn tatsächlich im Amt gelassen. Und zwar aus dem Grund, dass sie eben keine Zeit hätten, bis zur EM-Quali im Juni einen neuen Trainer zu finden. Also er ist da auch nur auf Abruf. Und er hat sein Konzept durchgeboxt beim russischen Verband. Er hat nämlich das schlechte Abschneiden bei der EM dahin erklärt, dass unter den nominierten Spielerinnen viel zu viele dabei waren, die für Clubs außerhalb Russlands spielen. Ich nenne mal Vardar Skopje oder andere. Und er hat durchgesetzt, was man eigentlich kaum glauben darf, er wird nur Spielerinnen einladen zu diesen Quali-Spielen, die auch beim russischen Verein spielen. Er hat dann wohl auch die Aussage gemacht, weil die anderen sind andere Trainermethoden gewöhnt und die wollen jetzt auch ihre eigenen Freiräume haben und das gibt es bei ihm eben nicht. Jetzt wird es interessant sein, er wird also Spielerinnen nominieren, ich sag mal aus Wolgograd, aus Toljatti, aus Astrachan und aus Vesta und die gesamten Legionärinnen, die eigentlich in der Champions League auch für Furore sorgen, werden nicht dabei sein. Ob das die Mannschaft jetzt zusammenschweißt, ob der da jetzt wirklich einen Kader bildet, wo er sagt, wir sind die wahren Russen, das weiß man nicht einzuschätzen. Aber Russland hat in den letzten 2 Jahren wirklich enttäuscht, muss man sagen. Sie haben die WM verpasst gegen die Niederlande. Sie sind bei der EM ausgeschieden nach der Vorrunde. Ja, es wird interessant sein, weil alle eigentlich gesagt haben, diese Mannschaft braucht mal frisches Blut auf der Trainerbank und nicht diesen Trefilov. Aber er bekommt jetzt seine nächste Chance. Und wer diesen Bären kennt, weiß, er klammert sich an den letzten Strohlen. Da muss man eben mal sehen. Aber ich glaube grundsätzlich, Deutschland hat eine Chance aufs Weiterkommen.
Das hoffen wir doch sehr. Es wäre nämlich sehr, sehr ärgerlich, wenn wir da gerade einen Bundestrainer haben, der zurückgetreten ist. Dann kommt ein neuer und dann verpassen wir direkt das nächste Turnier. Verpassen dann auch Olympia und haben dann eine Heim-WM. Tja, da müssten wir nochmal sehen, mit welchen Voraussetzungen wir in das Turnier gehen würden. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass es dann klappt im Juni gegen Russland mit der Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft. Dann ein Thema zum Abschluss. Denn wir haben schon eine relativ lange Sendung, aber ich finde, dass wir da auch mal drüber sprechen können. Was in Deutschland gar nicht so wahrgenommen wird, ist die SEHA-Liga. Das ist die South European Handball Association, so heißt es offiziell, in der relativ viele Vereine mitspielen aus Ungarn, aus dem ehemaligen Jugoslawien, also aus den Balkanstaaten. Und Meshkov Brest ist, glaube ich, auch mit dabei. Jetzt am Wochenende findet ein Finalturnier statt. Da bist du auch vor Ort. Erstmal, wo findet das statt? Kann man das irgendwo in einem Stream verfolgen? Und wie wird das überhaupt wahrgenommen, auch bei den Fans in den jeweiligen Ländern? Das muss man ja auch mal sagen, denn die Ungarn, die sind natürlich eigentlich ihre ungarische Liga gewohnt, aber Veszprém spielt jetzt halt in der SEHA-Liga mit und steigt erst in den Playoffs in die ungarische Liga ein.
Also es ist so, es wird in Veszprém gespielt. Veszprém ist seit diesem Jahr in der SEHA-Liga dabei. Die SEHA-Liga wurde 2011, 2012 in der Saison gegründet. Im Endeffekt damals aus Top-Mannschaften aus dem ehemaligen Jugoslawien, analog zur sogenannten Adriatic Basketball Association. Das heißt einer multinationalen Basketballliga. Mittlerweile spielen damit Mannschaften wie Veszprém, mittlerweile spielen damit Mannschaften wie Meshkov Brest oder Tatran Prešov aus der Slowakei. Und sie ist also sehr international gewesen oder geworden. Slowenischen Mannschaften war man in Kontakt, aber die waren nicht bereit, die Antrittssumme zu bezahlen. Mit Kielce war man in Kontakt, aber da war die polnische Liga nicht bereit, den Ligamodus so zu ändern, dass Kielce eben auch nur Playoffs spielt. Und so kommen jetzt zum Finalturnier. Es ist nämlich kein Final-Four-Turnier, es kommen nämlich 6 Mannschaften zusammen. Am Mittwochabend sind die, ich nenne es mal, Halbfinals. Da spielen nämlich die Mannschaften der Normalrunde der Plätze 3 bis 6 gegeneinander, die beiden Halbfinalgegner aus. Die ersten beiden Mannschaften, das sind Veszprém und Vardar Skopje, sind für die Halbfinals gesetzt. Und dann spielen Zagreb gegen Brest und Nexe gegen Prešov, die beiden anderen Halbfinalgegner aus. Und ja, die SEHA-Liga ist eigentlich, wenn man es den Machern glauben darf, ein Erfolgsprojekt geworden. Sie zeigen, alle Spiele kommen live im Fernsehen, mit Ausnahme von, ich glaube, 10 Spielen, die dann aber als Internet-Livestream kommen. Die Halle in Veszprém ist schon lange ausverkauft. Seitdem bekannt ist, dass das Turnier dort stattfindet, haben die Fans sehr schnell alle Karten gekauft. Und in den jeweiligen Ländern ist es eben so, die nationalen Ligen, da steht vorher ziemlich schnell fest, wer Meister wird. Nehmen wir mal Ungarn aus, dann sind es eben Czeged und Veszprém, die den Meister ausspielen. Aber in Mazedonien ist es jetzt nur noch Vardar Skopje, in Kroatien ist es nur noch Zagreb und in Slowakei ist es nur noch Brešov. Und deswegen ist diese Liga eine Möglichkeit für die Mannschaften, sich auch auf die Champions League vorzubereiten. Das sagen alle, also die SEHA-Liga bringt uns auf ein gewisses Niveau, das wir in der Champions League brauchen. Und wenn man es jetzt schaut, im Champions League-Viertelfinale sind 3 Mannschaften aus der SEHA-Liga mit Zagreb, Veszprém und Vardar. Deswegen wird es sehr interessant sein, dieses Turnier am Wochenende zu sehen, weil das ist quasi eine entscheidende Vorbereitung für alle Vereine auch. Natürlich geht es auch um ein gewisses Preisgeld, aber es ist eine Vorbereitung auf die Viertelfinals in der Champions League.
Kann ich als deutscher Handballfan das irgendwo sehen? Im Fernsehen sehr unwahrscheinlich, aber gibt es einen Livestream, der kostenlos zur Verfügung steht und der auch nicht geo-geblockt ist?
Also ich gehe mal davon aus, dass man über den ungarischen Sender MTV das Ganze schauen kann. Die haben normal immer Livestreams. Und ansonsten empfehle ich einfach mal, es sind immer wieder Fernseh- oder alle Fernsehhinweise und auch Livestream-Hinweise drauf auf der Webseite des Veranstalters, das ist seha-liga.com. Die ist auf Englisch und auf Serbo-Kroatisch, aber dort wird es mit Sicherheit einen Tipp auch geben, wo man das als Livestream dann verfolgen kann. Also es wird in allen teilnehmenden Ländern natürlich live im Fernsehen gezeigt und ich denke, irgendein Sender wird dann auch noch einen Livestream haben. Informiert habe ich mich leider noch nicht, betrifft mich ja in dem Sinne auch nicht, weil ich auch vor Ort bin.
Gut, dann wünschen wir dir dabei auf jeden Fall viel, viel Spaß. Ein interessantes Abschlussturnier der Seha-Liga 2015. Björn, ich danke dir recht herzlich. Ich möchte auch noch einen Hinweis geben auf eine Live-Übertragung, die am Wochenende stattfindet. Nämlich Kreisab ist wieder live in der DKB-Handball-Bundesliga unterwegs beim Spiel des Bergischen HC gegen die SG Flensburg-Handewitt, die ja zuletzt auch einige Verletzungssorgen hatte. Vielleicht gelingt den Bergischen da eine Überraschung. Die konnten ja immerhin die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause schon schlagen. Also warum nicht auch die SG Flensburg-Handewitt? Das Ganze wird zu hören sein auf meinsportradio.de, auch unterwegs als kostenlose App über iOS und Android oder natürlich ganz normal übers Internet am PC oder Laptop. Ab 18.55 Uhr startet die Übertragung und diese Sendung ist immer noch nicht vorbei, man kann es kaum glauben, denn es gab noch ein Interview, das ich führen konnte mit Erik Schmidt, dem Nationalspieler der TSG Friesenheim, und das gibt's nach einer kurzen Pause. Es ist wieder mal Zeit für ein Interview hier bei Kreisab und ich habe einen Nationalspieler eingeladen, der zuletzt ein wenig vor Aufsehen sorgte, weil er einen Vereinswechsel angekündigt hat. Das wollen wir auch noch kurz besprechen, aber erstmal begrüße ich recht herzlich bei mir Erik Schmidt von der TSG Friesenheim. Hallo Erik.
Hi, grüß dich, Sandro.
Ja, es gibt einige Themen, die wir zu besprechen haben. Ganz aktuell natürlich auch ein Sieg am Wochenende in Nettelstedt. Erstmal Glückwunsch dazu. Dann bist du neuerdings TV-Experte im Fußball bei Sky, wie wir gesehen haben. Sogar noch mit dem passenden Ergebnistipp. Vereinswechsel habe ich gerade eben schon gesagt. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen über dich persönlich sprechen. Fangen wir aber mal mit der Aktualität an. 26-24 in Nettelstedt gewonnen. Ihr seid jetzt vom Abstiegsplatz weg. Bleibt er da bis Saisonende?
Na, hoffentlich. Also ich denke, wir haben gegen Nettelstedt jetzt einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, haben auch einen direkten Mitkonkurrenten um den Abstieg oder um die Plätze in der ersten Liga haben wir noch einen Konkurrenten mit hinten reingezogen. Und ich denke, für uns war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg, auch ein Sieg, mit dem, glaube ich, nicht viele gerechnet haben. Und ja, für Lübeck ist die Situation natürlich umso brenzliger, aber uns tat der Sieg richtig gut.
Mich verwundert das so ein bisschen, dass ihr da jetzt noch so richtig in Schwung kommt, angesichts der Tatsache, dass ja nicht nur du gesagt hast, dass du ab Sommer bei einem anderen Verein spielen willst. Auch ein André Kogut hat das schon seit längerer Zeit kundgetan. Trotzdem scheint die Mannschaft sehr, sehr gut zusammenzuhalten. Ist das eure größte Stärke?
Also kurz zu der Aussage, dass ich gesagt hätte, ich würde ab Sommer irgendwo anders spielen, das habe ich nicht gesagt. Das wurde von einem, ich nenne es mal schlagzeilengeilen Reporter behauptet. Derjenige hat auch behauptet, ich würde zu einem Spitzenverein wechseln, was ich niemals gesagt habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, die Stärke, die uns auszeichnet, ist einfach der mannschaftliche Zusammenhalt, dass wir einfach uns darauf besinnen, was im Moment die Situation in Friesenheim ist. Das schaffen wir, denke ich, im Moment sehr gut. Das wird für uns vom Trainer sehr gut verdeutlicht. Das weiß aber auch jeder innerhalb der Mannschaft. Und auch die Spieler, die nächste Saison nicht mehr bei uns spielen, hängen sich komplett rein und wissen, warum sie in Friesenheim spielen.
Wie sehr nimmt die Mannschaft das mit, wenn man dann hört aus dem Umfeld, dass so ein Großsponsor wie Südzucker sagt, nächstes Jahr haben wir leider nicht mehr so viel Geld zur Verfügung? Ist ja schon ein Nackenschlag ein bisschen, wenn man überlegt, was man sich da über die Jahre aufgebaut hat mit so einer jungen Mannschaft auch.
Klar ist das ein Nackenschlag. Aber ich denke, wir versuchen das bestmöglich auszublenden. Das schaffen wir im Moment auch sehr gut. Und das ist nicht weiter ein Thema bei uns. Klar, jeder weiß, dass Südzucker kürzer tritt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Training uns den Kopf darüber zerbrechen.
Wir wollen gleich nochmal natürlich auf die aktuellen Themen zurückkommen. Gehen wir mal ein bisschen zurück in deine Anfänge. Wie bist du überhaupt zum Handball gekommen?
Da muss ich weit ausholen. Da war ich 6 Jahre alt. Da habe ich bei der TG Rüsselsheim gespielt, in meiner Heimat. Und war anfangs in der Ballspielgruppe aktiv. Da probiert man ja ein bisschen was aus. Und bin dann schlussendlich beim Handball hängen geblieben. Das hat mir anscheinend ganz gut gefallen. Mein Bruder spielt auch Handball und so hat sich das ganz gut ergänzt.
Wann hast du gemerkt, dass das ein bisschen was mehr werden kann?
Also den ersten Schritt, dass ich mehr Zeit und mehr Engagement investiert habe, das war, als ich 12 Jahre alt war, bin ich von der TG Rüsselsheim zur TSG Münster gewechselt und das war der Zeitpunkt, wo der Aufwand einfach um ein Vielfaches gestiegen ist. Also ich habe deutlich häufiger Training gehabt. Der Weg nach Münster damals war von der Zeit her über 30 Minuten pro Strecke und für damals war das schon eine Menge Zeit, die investiert wurde.
Das kann man wohl sagen, 12-Jähriger, der dann jeden Tag mindestens eine Stunde irgendwie im Auto oder im Bus hängt, um zum Training zu kommen, das ist schon einiges. Und man kann ja im Handball dann auch immer schwer absehen, wie hoch es geht. Für dich ist es in den letzten Jahren relativ hochgegangen, relativ schnell auch hochgegangen. Ist das für dich persönlich vielleicht manchmal zu schnell oder bist du auch so ein ehrgeiziger Typ und ein ungeduldiger Typ, der es vor allem kaum erwarten kann?
Ich glaube, als ungeduldig würde ich mich nicht bezeichnen. Ich glaube, das ist eine meiner Stärken, dass ich in gewissen Bereichen geduldig sein kann. Klar, manchmal bin ich auch sehr ungeduldig, das stimmt auch. Aber ich denke, ich bin sehr ehrgeizig und von daher kann mir das nicht schnell genug gehen, dass ich erfolgreich bin. Aber ich hätte den Kopf nicht hängen lassen, wenn das 7, 8 Jahre länger gedauert hätte. Aber ich freue mich natürlich, dass ich jetzt den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft habe und in die erste Liga.
Dago Sigurdsson hat sich, glaube ich, auch darüber gefreut. Was hast du gedacht, als er das erste Mal angerufen hat?
Er hat nicht angerufen. Wir haben noch nie telefoniert.
Okay, was stand denn in der SMS oder in der E-Mail drin? Hast du erstmal ein bisschen gedacht, vielleicht ist das so eine Spam-E-Mail oder irgend sowas in der Richtung, da will man jemanden einen kleinen Streich spielen? Oder hast du doch insgeheim ein bisschen damit gerechnet?
Gerechnet habe ich damit nicht. Also, das kommt schon ganz gut hin, was du gerade gesagt hast, dass ich mich erstmal ein bisschen verarscht gefühlt habe, dass ich dachte, jemand will mir einen Chat spielen. Aber ja, als ich dann die Mail geöffnet habe und die Liste, die Kaderliste für den Lehrgang gesehen habe, da wurde das Ganze dann ziemlich real, aber für mich war das in dem Moment sehr unwirklich. Also das konnte ich in dem Moment gar nicht realisieren.
Welchen Anteil hat denn dein Trainer Thomas König an deiner aktuellen Entwicklung?
Thomas würde ich auf jeden Fall einen großen Teil davon zusprechen. Also er war derjenige, der mich damals als Trainer in die zweite Liga geholt hat, wo ich in der dritten Liga beim TV Groß-Umstadt gespielt habe. Da kam der Kontakt mit Friesenheim zustande über meinen Spielerberater. Und ja, Friesenheim hat dann Interesse bekundet. Thomas hat gesagt, er hätte mich gerne als zweiten Kreisläufer hinter Christian Klimmig. Und ja, er hat mir den Schritt ermöglicht in die zweite Liga, hat mir dann vertraut, als Klimmig seine Lungenentzündung hatte, wo ich dann vermehrt meine Spielanteile bekommen habe. Und er stand da hinter mir, hat mir sein Vertrauen gegeben und das habe ich, glaube ich, einigermaßen gut zurückgezahlt.
Es war übrigens eine von mehreren Hörerfragen, die wir bekommen haben und da wollen wir direkt mit weitermachen. Bist du enttäuscht von den Zuschauerzahlen in Ludwigshafen?
Nein, also an sich sind die Zuschauer, die dort sind, machen gute Stimmung und es macht auch wirklich mega viel Spaß in der Friedrich-Ebert-Halle zu spielen, aber gerade wenn wir zum Beispiel zu Hause gegen Flensburg spielen und das ist der aktuelle Champions League-Sieger und das ist unser erstes Heimspiel nach der Winterpause und die Halle ist nicht ausverkauft, obwohl wir nur für 2250 Leute Kapazität haben. Also das finde ich schon traurig und das würde ich mir natürlich anders wünschen, klar.
Ist das auch ein Grund, warum du sagst, mich zieht es vielleicht dann doch zu einem anderen Club?
Nee, würde ich nicht sagen.
Wo liegen denn die Gründe dafür, dass du dich eigentlich dazu entschlossen hast, zu sagen, es war eine schöne Zeit in Friesenheim, aber ich muss mich jetzt vielleicht auch mal höheren sportlichen Aufgaben widmen?
Der Hauptgrund dafür ist, dass ich erste Liga spielen will und muss. Und das ist bei Friesenheim nicht garantiert. Friesenheim ist einfach ein Club, der lange in der zweiten Liga war, jetzt zum zweiten Mal in die erste Liga aufgestiegen ist und wo es einfach keine Sicherheit gibt, dass man nächstes Jahr in der ersten Liga spielt. Und ich glaube, für mich als jungen Spieler, der noch Ziele hat, wie an der Europameisterschaft teilzunehmen, an Olympia teilzunehmen. Ich muss einfach in der ersten Liga bleiben, um solche Ziele wahrnehmen zu können.
Dann fragt der Hörer in dem Moment natürlich die passende Anschlussfrage. Wird er bei seinem zukünftigen Verein auch so viel Spielzeit bekommen wie in Friesenheim?
Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also es hängt davon ab, ob ich verletzungsfrei bleibe als allererstes, was am wichtigsten ist. Klar, aber man macht sich bei sowas wie einem Vereinswechsel ja auch Gedanken. Und da spielt sowas natürlich auch eine Rolle, was Spielzeit angeht. Und ich würde mir keinen Verein aussuchen, wo ich keine Aussichten auf Spielzeit habe.
Wir dürfen den Verein noch nicht ganz verraten. Ne? Wenn Erik und ich hier sprechen, ist es Montagnachmittag und wir wissen nicht, wann die Vereine es bekannt geben, die beteiligten Vereine. Es kann also sein, dass die Sendung erst online gestellt wird, wenn schon die Pressemitteilung raus ist. Das wäre sehr ärgerlich, aber wir haben uns abgesprochen und gesagt, okay, wir gehen noch nicht komplett drauf ein und ich denke, das ist auch mehr als fair. Ja, Fragen habe ich allerdings trotzdem noch. Du hast eben jetzt gesagt, da gab es einen Journalisten, der einfach nur die Schlagzeile haben wollte. Ärgert dich sowas sehr?
Ja, hat mich sehr geärgert in dem Moment. Ich habe mit dem Journalisten telefoniert, habe ihm gesagt, dass ich von sowas enttäuscht bin, dass sowas nicht geht und werde mit der Person noch keine Interviews mehr machen.
Weißt du denn, wie sowas dann zustande kommt? Weil ich meine, im Prinzip ist es ja völlig irrelevant, welcher Verein das jetzt dann ist. Ne? Also irgendwann geben die Vereine das bekannt und ist dann gut. Also ich finde das sehr, sehr erstaunlich immer, wie viel dann spekuliert wird auch. Und im Endeffekt, viele Leute wissen es ja auch schon. Das ist auch sehr komisch, mehr oder weniger.
Ja, also zu der Frage, wie ich glaube, wie das zustande kam. Er hat mir das erklärt am Telefon. Das war für mich ein Grund, der nicht nachvollziehbar war. Er hat da eine Aussage von jemand anderem gehört und hat die einfach auf mich bezogen, dass ich das gesagt hätte, und so eine Sache geht für mich einfach nicht. Das darf einem Journalisten nicht passieren, aber er hat sich dann entschuldigt. Okay, habe ich akzeptiert und werde meine Konsequenzen daraus ziehen.
Dann hoffen wir, dass unsere Fragen nicht komplett aus dem Zusammenhang geschnitten werden. Ne? Gerissen werden ist bei uns schwierig, aber vielleicht kann ich den einen oder anderen Trick ja noch einbauen. Schauen wir mal. Nee, Spaß beiseite. Wir haben noch zwei Fragen. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ein Hörer hat auch noch gefragt, findest du es nicht ein bisschen ungerecht, dass Sport1 sich nicht mal dem Abstiegskampf widmet?
Finde ich sehr schade, aber Sport1 ist ein Sender, der sich auch auf seine Quoten besinnen muss. Und ich denke, dass ein THW Kiel oder die Rhein-Neckar-Löwen einfach eine viel breitere Masse an Zuschauern erreicht, als beispielsweise jetzt letzte Woche war, glaube ich, BHC gegen Baling, was ein super interessantes Spiel gewesen sein muss. Und ich glaube, das wäre auch ein super Fernsehspiel gewesen. Aber das gucken sich wahrscheinlich halt so viele Leute an wie Kiel gegen Lübeck.
So ist es leider. Ja, dann bleibt mir abschließend im Prinzip nur noch die Frage, du wechselst nicht noch südlicher, ne?
Geht das?
Müsste rein theoretisch gehen, also ich weiß nicht, wo der Fluss hinfließt, aber einen kleinen Tipp wollen wir ja den Hörern dann doch noch mitgeben. Also südlich geht's nicht, ja, das kannst du ausschließen.
Das bringt mich ganz schön in die Bredouille hier, muss ich mal sagen. Nee, das geht nicht südlicher.
Gut, damit haben wir ein paar Vereine zumindest ausgeschlossen für die Hörer. Die können weiter spekulieren, wohin es Erik Schmidt in der kommenden Saison zieht. Ich danke dir recht herzlich auf jeden Fall. Ach so, das hatte ich mir ja auch noch aufgeschrieben, denn das kam ja spontan die Meldung, dass der DRB-Präsident zurückgetreten ist, Bernhard Bauer. Das hat dich wahrscheinlich auch recht überrascht. Und wie ist er dir gegenüber aufgetreten immer?
Hat mich sehr überrascht, auf jeden Fall. Ich habe das heute Mittag gelesen oder heute Mittag vernommen. Ja, finde ich erstmal schade, weil ich ihn persönlich als einen sehr angenehmen Menschen empfunden habe, weil man sehr offen, gerade für mich als neuen Spieler, der ein paar Monate erst dabei war, war sehr zugänglich. Ja, man kann sich gut mit ihm unterhalten, kam auch sehr engagiert rüber und dass er Ahnung von dem hat, was er macht. Aber er wird seine Gründe haben oder es wird Gründe geben, warum er vom Amt zurückgetreten ist, und man weiß nicht, ob er das noch vermelden wird oder ob das ein kleines Geheimnis bleibt.
Schauen wir mal, es gab ja da so einen Brief, den er dem DHB-Präsidium vorgelegt hat und da seine Gründe auch dargelegt hat. Auf jeden Fall werden wir in den kommenden Wochen mit Sicherheit da noch drauf eingehen. Ein einfach zu interessantes Thema. Also nochmal danke, Erik, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir im Abstiegskampf mit deiner Mannschaft alles Gute und dann natürlich auch in der kommenden Saison mit deinem neuen Verein. Wir sind gespannt, wer es sein wird. Das war's für heute. Wir möchten die Quizfrage aus der vergangenen Woche natürlich noch auflösen und eine neue stellen. Also, wir wollten wissen, wann hat sich der THW Kiel das letzte Mal nicht für die Champions League qualifiziert? Das war in der Saison 2003-2004. Da hat man dann direkt natürlich auch, wie sollte es anders sein, den RF Cup gewonnen gegen BM Altea, eine Mannschaft, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Die neue Quizfrage lautet, welcher Bundesliga-Aufsteiger war der letzte, der in seinem Aufstiegsjahr in den Top 10 gelandet ist? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben, entweder unter facebook.com/kreisab oder über twitter @kreisab.de. Das war's, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.